Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge rund das Thema Krebs. Wie du weißt, sprechen wir jede Woche über das so wichtige Thema Krebs, egal ob es Betroffene sind, Angehörige sind, Vereine sind, Ärzte sind oder. Heute habe ich mir wieder eine ganz wundervolle Betroffene eingeladen und zwar ist die liebe Minouche heute hier bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, dass wir heute einen Termin gefunden haben. Und Minouche ist 34 Jahre alt, hatte 2021 die Diagnose Brustkrebs, ist seit 2022 krebsfrei. Sie ist selbst Journalistin beim Bayerischen Rundfunk. Und ja, ich freue mich sehr, liebe Minouche, dass du heute da bist, dass wir heute über deine Geschichte ein bisschen mehr erfahren dürfen und stell dich doch gerne einmal vor.
Hi, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Also ja, ich bin Minouche, wie gesagt, ja, ich bin freie Journalistin. Ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk vor der Kamera, also bei der News-WG und auch für ein neues Format, das heißt Dumme Frage Aber. Und ja, ich hatte halt diese schlimme Diagnose Brustkrebs gehabt und habe dementsprechend auch krasse Akuttherapien und Operationen hinter mir. Aber Gott sei Dank bin ich jetzt seit August 2022 krebsfrei und fühle mich auch sehr gut.
Sehr schön. Das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste, dass du dich gut fühlst, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, vor allem auf sich selber, auf seinen Körper auch zu hören.
Absolut.
Liebe Minouche, nimm uns ein bisschen mit in deine Vergangenheit. Was war gerade so kurz vor der Diagnose los? Vielleicht im Privaten, im Beruflichen auch? Gab es in irgendeiner Art und Weise einen Punkt, dass du schon etwas bemerkt hast, dass irgendwas nicht stimmt?
In dieser Zeit oder in diesem Jahr? Das war ja noch Corona und ich habe da gar nicht so lange erst angefangen, bei der News-WG zu arbeiten. Und ich hatte einige Schwierigkeiten, dort zu arbeiten, weil ich einfach auch, also mich hat Imposter-Syndrom sehr geplagt und dementsprechend war ich auch ein bisschen unzufrieden im Beruf. Und so, dass ich halt auch darüber nachgedacht habe, das wirklich auch das Richtige ist für mich. Einfach nur, weil ich ja sehr viele Selbstzweifel hatte. Aber sonst ging es mir gesundheitlich sehr gut. Also ich habe 4 bis 5 Mal die Woche Sport gemacht. Ich habe ja da ein Jahr davor habe ich ja mit diesem Pamela Reif Training angefangen.
Wow.
Das war so mein Ding. Also das habe ich dann wirklich auch komplett durchgezogen, war auch super zufrieden mit allem. Und dementsprechend war ich, was jetzt Gesundheit angeht, also Thema Gesundheit war jetzt in dem Sinne halt sehr präsent bei mir, dass ich halt einfach meine Workouts gemacht habe, dass ich viel mehr auf Gesundheit geachtet habe, dass ich geschaut habe, was ich esse und so. Und es ging mir so körperlich wirklich sehr gut. Also dementsprechend konnte ich mich gar nicht beschweren. Also auch beruflich ging es mir auch gut. Und ich war auch noch in der Uni damals. Also das ist irgendwie so eine komplett andere Zeit. Ich habe auch in Saarbrücken gewohnt und da war jetzt, hat es nichts irgendwie drauf angedeutet, dass ich jetzt irgendwie krank werden würde. Also deswegen war der Schock auch irgendwie umso größer.
Wie hast du es erfahren? Hast du selber den Tumor entdeckt? Weil du hast ja geschrieben, er war relativ klein. Das habe ich jetzt, glaube ich, in mehreren Interviews auch mal so ein bisschen mich eingelesen und auch ein bisschen gehört. Unter anderem, dann kann man ja wahrscheinlich nicht selber entdecken, oder?
Doch, anscheinend schon.
Was? Sehr gutes Körpergefühl, würde ich sagen.
Naja, also es war halt so, dass ich damals ja noch nicht in München gewohnt habe, also ich habe in Saarbrücken gewohnt, war für die Bundestagswahl, da hatten wir Interviews gemacht mit den Kanzlerkandidaten. Mhm. Ich habe ja damals mit Annalena Baerbock das Interview gemacht und deswegen bin ich nach München gefahren und war in der News-WG. Und hatte mir gerade was zu essen bestellt. Als ich diesen Lieferando-Menschen die Tür aufmachen wollte, habe ich einfach random meinen Zeigefinger auf meine Brust gelegt und dann habe ich den 8 mm kleinen Tumor gespürt. Also es war wirklich Zufall. Also es war nicht so, dass ich irgendwie duschen war oder mich eingecremt habe oder was auch immer, sondern es war einfach auf einmal habe ich mich halt berührt. Und es hat sich auch so ein bisschen angefühlt, als hätte jemand meine Hand genommen und sie explizit dahingelegt. Ja, so. Und genau, natürlich habe ich mir da auch meine Gedanken gemacht und mich gefragt, okay, was ist das jetzt? Und habe dann auch gegoogelt, habe aber seltsamerweise nicht das erwartet, was Google sonst so ausspuckt, so nach dem Motto, du stirbst morgen. Google war halt sehr gnädig, meinte so, ah ja, sowas passiert meistens gar nicht und vor allem nicht bei jungen Leuten. Und wenn es in der Familie noch nicht vorkam, dann auch nicht. Und dadurch, dass ich halt bei meiner Familie, also gab es gar keine Brustkrebsfälle, dachte ich so, okay, passt. Und ich dachte auch, okay, ein Jahr, ich habe sowieso nächste Woche auch einen Vorsorgetermin.
Ah, perfekt.
Und dann dachte ich so, ah ja, dann sage ich dir das dann und dann wird es schon passen alles. Ja, so war das.
Okay. Und dann bist du zu deiner Frauenärztin dann eben eine Woche später dann hingegangen und da wurde dann die Diagnose direkt festgestellt?
Nee. Also ich bin da hingegangen und sie hat mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe halt oben was gespürt. Mhm. Hat sie gesagt, okay, wir machen erstmal die ganz normale Vorsorgeuntersuchung. Und dann hat sie dann mich ganz normal auch getastet und hat gesagt, also ich habe jetzt nichts getastet. Mhm. Zeig mir mal bitte wo. Und dann habe ich es ihr halt gezeigt. Und dann hat sie gesagt, okay, ja, da ist tatsächlich was. Und dann hat sie einen Ultraschall gemacht und dann hat sie es auch gesehen. Meinte sie, okay, das ist schon relativ klein. Aber sie meinte dann so, ja, aber sie glaubt jetzt nicht, dass das jetzt irgendwas ist. Mhm. Und dann war ich aber irgendwie so, okay. Und dann meinte sie so, ach, okay, ich habe jetzt jahrelang im Brustzentrum gearbeitet. Dir zu zeigen, dass das wirklich nichts ist, machen wir einfach diese Routineuntersuchungen, die man halt dann macht, zu schauen, ob es wirklich nichts ist, ne? Und dann hat sie halt einen Termin für die nächste Woche ausgemacht für mich, für eine Biopsie, also dass sie dann Proben nimmt. Der Termin war dann auch, tatsächlich ist dieser Termin, das ist der 31. August, das ist dann auch derselbe Tag, an dem ich ein Jahr später erfahren habe, dass ich krebsfrei bin, das ist irgendwie abgefahren.
Oh, toll.
Auf jeden Fall hat die dann, wurde meine Brust lokal betäubt, dann hat sie eben so mit so einem langen Sonde ist sie reingegangen, hat Proben genommen. Und auch während sie das macht, hat sie mir gesagt, so, ich glaube, dass, also ich bin mir fest davon überzeugt, dass das nichts so, also ich glaube es nicht und so. Und für mich war es natürlich irgendwie ein unwohles, crazy Gefühl.
Ja, total.
Ich hatte mit, also alles, was ich über Krebs wusste, kannte ich irgendwie aus dem Fernsehen oder aus dem Internet. Und dann war das irgendwie so surreal auch ein bisschen. Sie hat mir gesagt, dass sie sich halt meldet und wenn ich nichts von ihr höre, soll ich mich selber melden. Und das habe ich dann auch gemacht. Also bis zum Ende der Woche habe ich halt nichts von ihr gehört. Da habe ich halt dann die Woche drauf mich dann gemeldet und dann hieß es, das Ergebnis sei noch nicht da. Und dann habe ich einen Tag danach nochmal gemeldet. Dann hieß es, das Ergebnis ist da, aber die Ärzte meldet sich später selbst. Mm-mm. Und das war dann für mich so der Moment so, okay.
Mhm.
Und das hat dann wirklich 1,5 Stunden gedauert, bis sie sich dann bei mir gemeldet hat. Also es war echt heftig, diese Zeit zu überbrücken. Ja, und dann hat sie sich gemeldet und hat mir gesagt so, ja, es ist leider nicht so, wie ich dachte. Der Befund ist bösartig. Ja, und dann war ich halt natürlich panisch und habe sie gefragt, ja, was machen wir jetzt und wie geht's weiter? Und dann hat sie gesagt, ja, das will sie mir nicht am Telefon sagen. Sie hat jetzt einen Termin für mich, praktisch am nächsten Tag um 16 Uhr. Und ich dachte so, ich muss schon wieder warten. Und dann hat sie gesagt, ja, und da kann ich dann alle Fragen stellen. Ja, und dann habe ich nochmal gegoogelt und dann kamen die ganz schlimmen Sachen.
Mensch. Okay, was hat sie dir dann genau gesagt? Also den Tag später, den du wahrscheinlich auch irgendwie ja schlaflos dann auch verbracht hast und dir wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht hast, weil du ja auch schon gesagt hättest, du hast vor allem auch gegoogelt. Also wie waren für dich die Stunden bis zu diesem Termin? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Ich habe erst mal einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt, also halt meinen Freundinnen, die halt davon wussten und die habe ich dann halt irgendwie up to date gebracht. Meine beste Freundin, also mit der bin ich befreundet, seit wir 13 sind, die war super optimistisch. Die hat gesagt, ja, Minute, das ist doch so klein, dann schneiden wir es halt raus und fertig. Also die war halt so richtig mich empowered und auch eine andere Freundin meinte auch so, ja, Minute, du bist ja auch gläubig und halt dich an dem Glauben fest und es klingt vielleicht auch albern, aber denk
positiv. Nee, gar nicht.
Und ich habe dann auch meine Mama angerufen und die ist auch an diesen Abend gekommen. Ich habe an dem Tag habe ich eine Thai-Massage gebucht.
Sehr gut.
um irgendwie runterzukommen.
Ja, genau.
Ich habe mich direkt auch einem Psychotherapeuten gekümmert.
Sehr gut.
Ich habe die 11.6, 11.7 gewählt und habe an dem Tag auch einen Termin bekommen.
Wow. Also
das war richtig krass. Und ich bin auch zu dem Therapeuten gefahren und dann haben wir das auch besprochen und der hat mich dann auch übernommen.
Ah, toll.
Also das war irgendwie so, es ging irgendwie alles so schnell.
Aber wirklich schnell.
Und genau, also meine Mama ist normalerweise sehr hysterisch und hat halt sehr schnell auch immer irgendwie, ist sehr emotional, aber sie war da sehr ruhig, als sie abends dann kam. Also sie ist von Freiburg gekommen.
Mhm.
Und sie war wirklich sehr ruhig. Also hat er gefragt, so, kannst du mir mal zeigen, wo du es gespürt hast? Kann ich das mal sehen? Ich habe damals in einer 1,5-Zimmer-Wohnung geschlafen. Da war mit meiner Mama im Bett und deswegen konnte ich auch gut schlafen.
Ja, irgendwie. Sehr gut. Du warst nicht alleine.
Ja, ich war nicht alleine. Und am nächsten Tag hatte ich das Gefühl, hat sich angefühlt wie ewig, also ewig irgendwie. Eine Freundin von mir, bei dem ihr Vater auch vor kurzem, also ihr Vater hatte Krebs gehabt, mit der habe ich noch sehr lange gesprochen gehabt am nächsten Tag. Ich weiß noch, ich war mit meiner Mama noch beim Drogeriemarkt und wir haben irgendwie so random versucht, die Zeit zu überbrücken. Man sagt viel, aber irgendwie auch nicht. Und mein Arbeitskollege hat mir dann auch noch das Videomaterial geschickt von dem Interview mit Annalena Baerbock.
Oh, wie schön.
Ja, dann habe ich das noch irgendwie angeschaut. Und es gab ja irgendwie drei Versionen, also den unseren drei Hosts, also von Helene, Max und mir. Und ich weiß noch, ich habe nur meine Version angeguckt. Und meine Mama hat auch immer gesagt, ja, zeig auch noch die anderen Videos. Oh Gott, ey. Ich war eigentlich gar nicht so in diesem Mut, das anzuschauen. Aber das war so, okay,
ja.
Wir schauen das jetzt alles an. Und irgendwann war dann so, okay, so 20 Minuten, bevor der Termin ist. Und dann habe ich noch meine Mama gefragt, ob wir irgendwie beten wollen.
Oh, so schön.
Ja, haben wir dann auch gemacht und dann sind wir dann dahin gelaufen. Also es sind eigentlich nur so 10 Minuten Fußweg, wenn es hochkommt. Aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, dahin zu laufen. Also ich dachte echt so, also wir sind so Hand in Hand gelaufen, so Arm in Arm gelaufen. So, ich dachte, es hört sich an wie eine Ewigkeit. Dann waren wir dort, ich kam an, die zwei Helferinnen, die da in der Anmeldung saßen, die haben mich angeschaut, keine Ahnung, als würde ich so zum Henker gehen, als würde ich jetzt gleich die Guillotine kommen und ja, also richtig schlimm. Also wirklich so, als wüssten sie mehr als ich.
Ja.
Und das war einfach krass. Und ich saß da mit meiner Mama tatsächlich nochmal eine Dreiviertelstunde im Badezimmer, was ich auch nochmal krass fand. Ich bin dann auch ständig aufs Klo gegangen, weil ich so nervös war.
Mhm.
Und immer habe ich dann diese Blicke von diesen Helferinnen gesehen. Also da, wo ich auch gedacht habe, was wissen die, was ich nicht weiß?
Ja, geht gar nicht. Ja, das glaube ich,
ja. Ja, und irgendwann kam dann ein anderer Arzt, also gar nicht diese Ärztin, die mir das am Telefon gesagt hat. Und der hat mir dann gesagt, die Ärztin so und so hat mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen.
Okay. Spoiler
Alert, ich habe diese Ärztin danach auch nie wieder gesehen. Also ich habe auch wirklich versucht, nochmal den Kontakt zu ihr aufzunehmen, aber hat leider nicht funktioniert.
Okay.
Genau, und dann war ich eben in so einem Besprechungsraum mit meiner Mama. Es war auch gut, dass sie rein durfte, weil damals dürfte eigentlich niemand rein wegen Corona, aber sie durfte halt mit rein.
Sehr gut.
Und das war dann so, dass er mich gleich gefragt hat, ja, was wollen Sie denn wissen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß gar nicht.
Ja, aber wirklich.
Und dann meinte er, ja, der Befund war bösartig. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat meine Mama halt gefragt, von was kommt das? Und dann hat er halt irgendwie geredet, ja, von Hormonen und bla bla bla. Ich war irgendwie nicht da. Ich war irgendwie nicht anwesend. Ich habe nur gehört, dass sie reden. Und dann hat er so viel ärztliches Blabla von sich gegeben, dass meine Mama halt dann irgendwann auch ein bisschen energischer
wurde. Ne?
Ja, und ihn gefragt hat, ja, ist es Krebs?
Mhm.
Und dann hat er gesagt, ja. Und in dem Moment hatte ich so das Gefühl, dass meine Seele irgendwie meinen Körper verlässt.
Mhm.
Und ich habe nur noch so aus dem Fenster geschaut und habe die Hand von meiner Mama auf meinen Oberschenkel gespürt und habe gehört, dass sie da irgendwie hin und her reden. Ich weiß auch gar nicht, was sie geredet haben. Und dadurch, dass ich ja so ganz schlimme Sachen gegoogelt habe, wollte ich halt wissen, in welchem Stadium wir sind. Einfach nur, um zu wissen, wird es jetzt gut ausgehen oder nicht, weil ich habe mir in der Zeit, in der ich gewartet habe, das war ja insgesamt eine Woche, dass ich gewartet habe, dass die überhaupt ein Ergebnis hatten, habe ich mir zwei Szenarien ausgemalt. Was passiert, wenn es weitergeht oder was passiert, wenn du halt auch, wenn es halt auch vorbei ist. Ich habe zu der Zeit zum Beispiel auch für ein Auto gespart und dachte so, okay, wahrscheinlich, also so dramatisch es klingt, ich dachte, das würde halt dann für meine Beerdigung draufgehen. Ja, also wirklich. Gott, Gott. Also ich dachte mir so, ich muss halt auch realistisch bleiben. Also wenn das halt dann so ist, dann ist es halt so. Also da muss ich halt auch das Szenario halt auch irgendwie
einmal durchspielen,
in Erwägung ziehen. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, nachdem ich ihn das gefragt habe, ach, wir sind noch im Frühstadium. Also kann sein, dass sie überhaupt gar keine Chemo brauchen. Und ich dachte mir so, worüber reden wir hier über? Meine Mama und ich waren so erleichtert, weil wir haben halt kaum was gegessen vor Druck, Angst, vor alles. Und dann hat er gesagt, ja, sie müssen auf jeden Fall ins Brustzentrum. Und dann habe ich auch gefragt, ja, was ist ein Brustzentrum? Wo ist das? Und was ist das? Und dann hat er mir so eine Nummer gegeben. Und dann sind meine Mama und ich dann raus. Und dann war es auch so, ey, wir haben gedacht, so, wir geben sie jetzt mal was essen. Ne? Und dann haben wir so meinen Freundinnen auch Entwarnung gegeben, so, ey Leute, der hat gesagt, das ist Krebs, aber das ist mini klein, kann gut sein, dass man es nur operieren muss und dann muss ich nur Tabletten nehmen und gut ist, so. Ja, dann habe ich halt am nächsten Tag auf der Arbeit Bescheid gegeben, habe denen gesagt, so, ey Leute, ich habe gestern die Diagnose Brustkrebs bekommen. Die haben alle gedacht, also die wussten ja nicht, warum ich nicht da bin, die haben alle gedacht, ich habe irgendwie Burnout. Ja, das war irgendwie ganz krass. Und ich dachte mir so, nee, das ist Krebs. Ja, und dann haben die mir auch gesagt, ich soll die Zeit nehmen, die ich brauche. Und dann bin ich zum Brustzentrum gefahren. Und im Brustzentrum hat diese Ärztin gleich zu mir gesagt, ja, sie haben aber ganz schön Glück gehabt. Mhm. Also Patienten in ihrem Alter, also ich war damals 31, in ihrem Alter, bei denen sieht das viel schlimmer aus. Und die meinte so, ja, ich so, ja. Und dann hat sie so einen Ultraschall gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da ist das Monster. Und dann sagt sie, nö, das ist ein Monsterchen. Das ist noch richtig, richtig klein. Und dann sagt sie so, ja, wir behandeln das mit Tabletten, brauchen sich keine Sorgen machen. Also so eine Antihormontherapie, weil der Tumor ist hormonabhängig. Und dann operieren wir das Ding raus und gut ist. Mhm. Und dann war ich die Tage dann öfter im Brustzentrum, irgendwie Check-up, Blut abnehmen, Vorgespräche für die OP, bla bla bla. Dann war auch die OP und ich dachte, jetzt ist es vorbei. Und dann, also als dann die OP war, kamen auch in mein Zimmer immer so Psychotherapeuten rein, die dann gesagt haben, dass sie irgendwie für mich da sind, wo ich dann gedacht habe, was wollen die von mir? Mm-mm. Dass sie mir so, das Ding ist weg, lass mich jetzt einfach in Ruhe. Und dann, kurz bevor ich entlassen wurde, hat bei mir auch die Arztpapiere gegeben, hat gesagt, das ist jetzt so, dass wir halt noch so ein Tumorboard haben, also so eine Besprechung von dem Tumor, wie es dann weitergeht. Ja. Also obwohl die so zuversichtlich waren, die Ärzte, so ja, Tabletten, ja, hatte ich trotzdem irgendwie ein unwohles Gefühl. Und dann dachte ich so, okay, gut, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann bin ich auch daheim gewesen und habe einfach versucht, mich irgendwie zu sortieren und irgendwie zu realisieren, was überhaupt passiert ist. Und ich war zu der Zeit auch schon bei einer Selbsthilfegruppe für junge Krebspatienten, habe mich da auch da mit Leuten ausgetauscht, was ganz gut war.
Bestimmt bei junge Erwachsene mit Krebs, oder?
Ja, wahrscheinlich heißt es so. Nee, ich glaube, es heißt Stützpunkt.
Ach so, okay,
Stützpunkt, gut. Stützpunkt heißt es, glaube ich.
Weil in der Richtung, wo du wohnst, hätte ich mir das gut vorstellen können.
Genau, und dann wurde mein Termin für den Tumorboard verschoben um eine Woche. Und dann dachte ich so, okay, ja, und die Woche drauf war ich dann im Brustzentrum und dann war halt wieder nicht die Ärztin da, die mich operiert hat. Und da war so eine ganz andere Ärztin und die war so unsensibel. Die hat ihre Unterlagen geholt, hat gesagt, so, hier steht jetzt eine ganze Menge drauf, der Tumor war doch größer als wir dachten, du musst dann eine Chemo machen und wir müssen dann schauen, ob der Tumor familiär bedingt ist, weil dann kann es nämlich sein, dass wir die Brüste abschneiden müssen und dann müssen wir noch schauen, ob der Tumor gestreut hat. Und ich war da so, was?
Was? Was?
Ich war so, hä?
Das geht doch gar nicht, oh mein Gott.
Ja. Ich hatte ja noch die Schmerzen von meiner Brust-OP auch. Ja. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir irgendwie die Fäden da noch abnehmen. Die so, ah ja, hat sie kurz drauf geguckt und hat gesagt, ah ja, das passt. Und ich war gefühlt 5 Minuten, wenn es hochkommt, da drin.
Boah.
Da war ich draußen. Ich habe nur noch geweint. Ich dachte, ja, das geht jetzt ab. Hm. Und ich dachte mir, das ist irre. Und dann habe ich eben mit ein paar aus meiner Selbsthilfegruppe gesprochen und eine hat mir halt meinen jetzigen Onkologen empfohlen. Mhm. Er ist ja auch der Vorsitz von der Saarländischen Krebsgesellschaft. Mhm. Okay. Und ich weiß, dass er halt nie nie Termine hat, weil irgendwie alle zu ihm wollen. Und ich dachte mir so, das ist mir scheißegal, ich nehme mir jetzt meine ganzen Unterlagen mit und gehe am nächsten Tag, fahre ich zu ihm hin in aller Früh und frage ihn, ob er irgendwas für mich tun kann.
Ja.
Ich weiß noch, an dem Tag war so ein starker Orkanwind, aber ich dachte mir so, egal, ich gehe jetzt einfach hin. Und ich war noch, ich kam da an und er war gerade noch in Jacke und da waren noch seine die beiden Onkelschwestern da. Die eine hat mir auch immer erzählt, dass sie das nie vergisst, wie ich da stand mit meinen Unterlagen und mit meiner Bommelmütze und gesagt habe, bitte helfen Sie mir.
So süß.
Und der hat dann auch gesagt, ja, da wo du gerade bist, das ist jetzt die Chemopraxis, komm dann nach oben in die also in die Frauenarztpraxis. Mhm. Ich nehme mir dann Zeit für dich. Und ich dachte so, oh, voll cool. Und der hat sich ungelogen 2 Stunden Zeit für mich genommen. Der hat mir dann alles erklärt. Er hat dann gesagt so, dein Tumor ist nicht größer, als die dachten. Im Ultraschall hat man gesehen, das sind 8 mm. Und das größer ist praktisch im Sinne von, die fallen immer größer aus. Also man schneidet ja auch Gewebe drumherum. Ja, und deswegen ist es dann größer. Er hat gesagt, sie haben unfassbar viel Glück gehabt, es ist nicht in der Vene, es wächst nicht sonderlich schnell, er ist nicht in der Blutbahn, er ist nicht in den Lymphknoten, also dementsprechend alles gut. Wären sie jetzt 80 Jahre alt, dann würden wir sagen, Chemo lohnt sich jetzt nicht mehr bei dir. Yeah. Aber dadurch, dass du jung bist, sagen wir, ey, wir machen vorsichtshalber diese Chemotherapie, damit wir einfach auf der sicheren Seite sind. Er hat mir gesagt, Chemotherapien ist nicht mehr so schlimm, wie man das jetzt irgendwie weiß. Man ist nur am sich übergeben. Natürlich ist es jetzt kein Spaziergang, aber es ist nicht so schlimm wie,
ja,
wie früher. Er hat auch gesagt, die kannst du bei mir auch hier machen. Er hat mir dann auch noch gesagt, wie das mit den Brüsten abschneiden ist. Er hat gesagt, vielleicht hast du das mal mit Angelina Jolie gehört.
Genau.
Die hatte so einen Gendefekt und deswegen hat man praktisch das Brustgewebe rausgenommen. Ja. Also man hat wie ein Kürbis praktisch ausgehöhlt und dann hat man Implantate rein. Und sollte sich bewahrheiten, dass du dieses Gen auch hast, würde man das bei dir machen. Und ich dachte so, okay, das ist nicht alles gar nicht schlimm. Da hat er mir auch seine Nummer gegeben und hat gesagt, wenn irgendwas ist, kannst du dich jedes Mal melden. Also es ist nach wie vor so. Wenn ich ihn jetzt anrufen würde, würde er jetzt auch ans Telefon gehen.
So schön, so wichtig.
Genau. Natürlich habe ich auch meine Zeit gebraucht, um ihm auch zu vertrauen, weil ich habe natürlich auch sonderlich viel gehört, weil zwischendrin war auch so, als ich in der Kinderwunschklinik war, da der Arzt, weil ich muss ja in die Kinderwunschklinik einfach, weil die Chemo auch die, ja genau, Eizellen einfrieren, weil die Chemo auch die Eierstöcke irgendwie kaputt macht. Und da war zum Beispiel ein Arzt der Meinung, dass ich vielleicht doch keine Chemo brauche. Und dann war da so ein Tauziehen zwischen den beiden Ärzten. Und da musste mein Tumor wieder in die Pathologie eingeschickt werden. Also ins Labor. Da wurde untersucht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor in 10 Jahren wiederkommt. Ist ja der Richtwert irgendwie 3% und bei mir waren irgendwie 18%. Und dann hieß es, okay, das war dann für mich schwarz auf weiß. Ich werde jetzt dann diese Chemo machen. Ja. Und genau. Dann habe ich einen Tag vor meiner Chemo erfahren, dass ich tatsächlich diesen Gendefekt habe.
Okay.
Genau. Und das war dann für mich so irgendwie noch die Motivation, zu sagen, okay, ich mache wirklich dann diese Chemo. Also es war natürlich klar, dass ich sie mache, aber das war noch meine andere Motivation, irgendwie an die Sache ranzugehen. Genau. Und dann habe ich die Chemo eben angefangen. Das war kurz vor Weihnachten. Ich habe das leider nicht so gut vertragen, weswegen es statt 4 Monate ganze 8 Monate gedauert hat. Aber ja, habe das dann irgendwann auch überstanden, gepackt und wurde dann auch operiert, habe neue Brüste bekommen und die Frage wird immer gestellt, ob ich mir die Größe aussuchen durfte. Ja, durfte ich. Und ja, dann war dann so, dass ich irgendwann erfahren habe, dass ich krebsfrei bin. Das war dann diese Ärztin, die halt mir damals gesagt hat, dass es ein Monsterchen ist. Die hat dann gesagt, ach ja, wissen Sie schon das Ergebnis? Ich so, nee. Und dann hat sie gesagt, ja, Sie sind krebsfrei. Und ich war so erleichtert und dachte, oh mein Gott, wie toll. Und ich habe dann schnell meinen Onkologe eine WhatsApp geschrieben, ja, ich bin krebsfrei. Und der so, ah, ich habe das schon gestern gesehen. Das ist alles perfekt. Und die sagt mir so, wieso sagt sie mir das? Ja, und das war dann so, ich habe dann, meine Mama war auch da und ich habe gesagt, komm, wir gehen jetzt zur Feier des Tages Pizza essen. War ein Pizza essen und dann war dann so, okay, jetzt konnte ich dann einfach mal durchatmen.
Jo. Wie kam es dazu, dass aus diesen 4 Monaten Therapien dann eben 8 Monate geworden sind? Waren deine Blutwerte so schlecht, dass immer wieder abgebrochen werden musste?
Was? Normalerweise war das so, also es gibt ja 16 Chemotherapien insgesamt. Man bekommt dann erstmal 4.
Ja.
Und die ersten 4 sind ja die aggressiveren Chemotherapien.
Ja, die ECs.
Genau, das habe ich gar nicht gut vertragen. Also die erste EC, die ich hatte, da war direkt schon Verdacht auf Thrombose.
So schnell? Krass, wow.
Weswegen ich auch an Heiligabend bis um 3:30 in der Notaufnahme saß. Und mein Onkologe mit mir am Telefon. Da haben die auch zu mir, also ich war dann bei meiner Familie in Freiburg in der Uniklinik und die haben auch gesagt, aber sie haben einen echt guten Arzt. Und man bekommt ja, glaube ich, auch noch so eine Spritze nach der Chemo, einfach für die Blutwerte, und diese Spritze habe ich irgendwie auch nicht vertragen. Und deswegen hat mein Arzt gesagt, die Spritze lässt er jetzt dann weg, dafür macht er die Abstände zur nächsten Chemo einfach länger.
Okay.
Aber dafür, also man musste ja immer alle 2 Wochen, aber trotz Abstand waren meine Blutwerte trotzdem nicht besser, und deswegen musste ich dann oft aussetzen. Das war dann so, dass ich dann praktisch jeden Monat dann eine Chemo hatte. Und die anderen waren dann jede Woche. Aber da musste ich ja trotzdem auch pausieren. Also deswegen hat das dann alles immer so ein bisschen länger gedauert.
Okay. Es ist ja so, weil normalerweise ist es ja so, oder bei ganz vielen, die eben vorher super sportlich waren, die sich top ernährt haben, die haben ja eigentlich auch nach den Chemotherapien, obwohl die wirklich krass sind, keiner, der eine Chemotherapie gemacht hat, weiß, was wir da durchgemacht haben und wie das so ist dann eben auch. Aber da sind die Blutwerte ja eigentlich bei denjenigen, die halt sich vorbereitet haben, die eben so einen guten Körper haben, die gut sich ernährt haben, die viel Sport gemacht haben, sind die Blutwerte ja meistens stabil. Wurde dir gesagt, warum die bei dir so extrem schlecht waren?
Ich habe Thalassämie, also hier Eisenmangel. Also genau, deswegen war das bei mir so.
Verstehe ich, ja. Okay. Ja, du hast einfach mal alles mitgenommen, ne? Ja. Immer so angekreuzt, sagt.
Alles, das hat meine Chefin, hat das auch zu mir gesagt. Die hat gesagt, du wolltest es wissen, ne?
Musst du denn danach dann, als die Therapie dann abgeschlossen wäre, musstest du auch bestrahlt werden oder hast du das wenigstens?
Ich wurde nicht bestrahlt, weil die Brusthusen ja weg waren.
Ja, genau. Ja, das ist auch immer so die Sache. Also bei manchen ist auch, wenn die eben die Brustdrüse weg ist, wird trotzdem bestrahlt, weil es eine Sicherheit nochmal da ist dann eben. Ne? Also das ist immer, das kommt natürlich auch auf jeden Fall dann auch drauf an. Das ist auch immer unterschiedlich. Ne?
Weil bei mir waren ja meine Lymphknoten nicht befallen. Ich glaube, das war das bei mir kein Thema. Aber bei all den Sachen, die ich gemacht habe, bin ich ganz froh, dass ich das nicht jetzt auch noch machen müsste.
Wenn du seit 2022 krebsfrei bist, hast du mir aber eben trotzdem gesagt, dass du dir jetzt gerade zum Beispiel freigenommen hast, weil es dir momentan gerade alles zu viel wird, also weil du ja auch noch Therapien hast. Magst du mal erzählen, ob du noch Therapien hast und was das für welche sind?
Nee, mir ist es nur zu viel geworden. Also ich bin zwar seit 2022 krebsfrei, aber ich habe da noch nicht gearbeitet.
Verstehe ich, ja klar.
Ich war Ende Januar bis Anfang Februar 2023 war ich in Bad Oechsen, also in der Reha-Klinik. Und erst danach habe ich erst wieder gearbeitet. Und ich hatte sehr viel mit Fatigue zu kämpfen gehabt. Das war schon sehr, sehr krass. Also ich hatte auch schon Nervenzusammenbrüche auf der Arbeit, weil ich einfach gemerkt habe, es funktioniert einfach noch nicht so, wie ich das möchte.
Verstehe ich.
Letztes Jahr war habe ich richtig angefangen wieder zu arbeiten, und es war schon nicht so einfach. Letztes Jahr hatte ich noch Physiotherapie und ich hatte auch Reha-Sport, einfach wieder reinzukommen. Und dieses Jahr ist es halt so, dass es praktisch so das erste Jahr ist mit weniger Therapien. Also ich habe jetzt zum Beispiel keinen Reha-Sport mehr, ich habe keine Physiotherapie mehr, und das passiert dann auch sehr schnell, dass ich vergesse, dass ich Krebs hatte. Und dann, ich meine, ich moderiere bei der News-WG, ich moderiere dieses neue Format, ich bin noch beim Lila-Podcast. Das ist eigentlich vollkommen gestört, so zu viele Sachen auf einmal.
Genau, vollkommen gestört, sehr gut.
Ja, und ich habe auch noch Freunde, die ich dann auch irgendwie treffen will. Dann hatten wir jetzt irgendwie Weihnachtsfeiern von diesen verschiedenen Redaktionen. Also es ist irgendwann einfach zu viel.
Verstehe.
Vor allem, ich arbeite in der aktuellen Redaktion bei der News-WG, da war die Sache mit der Ampel, dann war das mit Trump und dann musst du halt einfach auf Zack sein. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss die Handbremse ziehen. Es funktioniert so nicht. Ich muss nochmal anders als andere Leute vermehrt auf mich achten.
Genau.
Und deswegen habe ich mir dann bei meiner Ärztin halt freigenommen. Die hat das auch vollkommen verstanden, hat gesagt, nimm dir diese Zeit. Deswegen habe ich dir auch erzählt, so, habe heute meine Thai-Massage, freue ich mich drauf.
Ja, sehr gut.
90 Minuten gebucht statt eine Stunde.
Super.
Genau, und dann lasse ich es mir die Tage einfach gut gehen. Ich gehe einfach mal wieder schwimmen, weil ich das zum Beispiel auch viel mache, auch für die Gelenkschmerzen, für die Antihormontherapie, die ich nehme. Und einfach mal ein bisschen runterfahren, weil es war einfach viel Action jetzt die letzten Wochen.
Ja, klar.
Und genau, deswegen habe ich mir freigenommen.
Wie verträgst du die Antihormontherapie? Musst du Tamoxifen nehmen?
Ja, ich nehme Tamoxifen. Also eigentlich soweit ganz gut. Das Einzige, was mich ein bisschen quält, sind die Hitzewallungen. Das ist mal so, mal so. Aber sonst habe ich keine Probleme. Also ich habe jetzt nur gemerkt, in der Zeit, wo mein Körper überlastet war, dass ich starke Gelenkschmerzen hatte. Und das habe ich natürlich schon gemerkt, dadurch, dass ich halt auch ein paar Mal Sport geskippt habe, dass es natürlich damit zusammenhängt. Und ich möchte einfach wieder die Routinen mit einbringen, dass ich Arbeit und Sport wieder unter einen Hut bekomme. Und dann habe ich auch gar nicht mehr so diese Gelenkschmerzen. Also ich habe das auch mit, ich nehme ja auch noch Zodadex, Spritze. Und genau, deswegen sind halt diese Gelenkschmerzen noch da. Aber wenn alles so im Balance ist, dass ich Sport mache, also diese Work-Life-Balance irgendwie halte, dann passt das eigentlich alles.
Hast du dich direkt von der Diagnose an entschieden, das Ganze dann auch öffentlich zu machen, oder kam das erst später?
Mir war klar, dass ich später darüber, dass ich darüber sprechen möchte, wenn alles abgeschlossen ist. Also ich wusste von Anfang an, dass ich bin kein Fan davon, oder das ist nicht mein Weg, die Leute mitzunehmen, während ich vielleicht total, also unendlich viele Fragezeichen im Kopf habe.
Ja, verstehe.
Weil ich wusste ja selber nicht, wie es weitergeht.
Ja,
ich war
klar.
Unfassbar emotional. Ich war wie so ein rohes Ei und ich hatte nicht vorgehabt, mich so zu zeigen, auch im Internet. Ich finde, wir teilen sehr viel im Internet und dieses Stück Privatsphäre wollte ich schon für mich haben. Mir war es halt wichtig, wenn ich darüber spreche, dass es eher einen konstruktiven Ansatz hat, dass ich dann irgendwie dann rückblickend dazu erzählen kann, weil es auch viel einfacher ist, darüber zu erzählen von Dingen, die vergangen sind,
ist so, ja,
als die gerade aktuell passieren.
Absolut, ja. Und du bist ja auch unter anderem, habe ich jetzt gesehen, auf dem Profil von dir, also gerade auch was der Pinke Oktober angeht, hast du sehr, sehr viel vor allem auch gemacht. Ist das jetzt dieses Jahr das erste Jahr gewesen oder war das jetzt auch schon das letzte Jahr in dem Sinne auch schon so?
Letztes Jahr habe ich auch schon was dazu gemacht. Also ich habe zusammen mit DKMS live, sind wir das zusammen angegangen. Genau. Und
ach,
das finde ich ganz cool, weil ich so das Gefühl habe, ich kann ein ganzes Stück irgendwie zurückgeben. Und mein Onkologe hatte mich auch damals ermutigt, das zu machen, weil
ach,
er gesagt hat, gerade weil ich Journalistin bin.
Genau, deswegen, ja.
Genau, ist es ganz gut, auch Positivbeispiele zu hören, weil man Brustkrebs, so wie ich ja vorher auch, immer mit dem Tod verbindet. Es ist ja auch tatsächlich so, dass in der Zeit, als ich auf mein Ergebnis gewartet habe, ist ja auch eine Sängerin, ich glaube auch Girls Out Loud, glaube ich, hieß die Band. Und die ist da in dieser Woche an Brustkrebs gestorben, wo ich dann auch gedacht habe, so, ui.
Oh,
also ich habe halt gedacht, so, das ist so ein bisschen wie russisches Roulette oder so. Aber mein Arzt meinte halt so, dass es ganz gut ist, dass man halt nicht immer gleich davon ausgehen muss, dass wenn man Brustkrebs hat, dass man stirbt. Dass es eben auch andere Fälle gibt, dass es nicht den Brustkrebs gibt, sondern dass jeder Fall halt individuell ist. Und das fand ich schon auch irgendwie voll wichtig zu erklären.
Super. Und da ist die DKMS selber dann auf dich zugekommen und hat dich dann eben gefragt, ob du dann Botschafterin in dem Sinne sein möchtest?
Nicht direkt. Also das ist ja so, dass man ja bei diesem Look Good Feel Better Seminar mitmacht und danach bekommt man ja einen Fragebogen. Und dann wird man ja auch gefragt, ob man Bock hat, Botschafterin zu sein. Und dann habe ich ja gesagt, dass ich das möchte. Und die haben ja dann auch mitbekommen, dass ich ja bei der Newswege bin. Und dann haben die mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, dass wir das ein bisschen mehr anders aufbauen. Also davor hieß es, glaube ich, nicht Look Good Feel Better, meine ich. Und dann haben die gesagt, dass die gerade da sind, irgendwie das als Format anders aufzubauen und ob ich dann Bock habe, das dann irgendwie zu machen. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, voll gerne.
Hat sich das in irgendeiner Art und Weise auch verändert, was so deinen beruflichen Aspekt mit sich trägt, dass du auch gerne mehr über dieses Thema sprichst? Also vor allem auch, wie gehen die Ärzte mit den Patientinnen und was kann man eben auch besser machen, dann vor allem gerade aus deinem journalistischen Background her?
Also ich habe letztes Jahr zum Pinktober hatte ich auch dieses Anliegen gehabt, was bei der News WG zu machen. Mhm. Und wir machen ja eigentlich so tagesaktuelle Themen. Mhm. Mir war einfach Pinktober lag mir sehr am Herzen. Mhm. Und deswegen hatte ich dann das Thema angenommen, jung und Krebs und vielleicht auch, also dass man sagt, okay, du hast einfach nicht die finanziellen Mittel, dich über Wasser zu halten. Und das habe ich dann mir zum Thema gemacht. Ich habe dann mehrere Brustkrebspatientinnen eben angesprochen, wie es bei denen ist. Und da haben sehr, sehr viele halt eben auch gesagt, sie waren noch Studenten, haben dann nur BAföG und haben keinen Anspruch auf Krankengeld, an welche Anlaufstellen man sich eben wenden kann. Und das hatte ich zum Beispiel ja auch. Ich hatte ja auch so diese Schwierigkeiten, weil ich hatte ja keinen Anspruch auf Krankengeld. Ja. Das war so mein Thema, was ich auf jeden Fall super wichtig fand, anzusprechen. Real ist auch super gut angekommen. Und ja, ich habe jetzt sonst, genau, ich habe noch eine Anfrage bekommen von der SZ, dass wir da noch was zusammen machen. Und das steht auch irgendwie bald an. Das finde ich schon super wichtig, einfach darüber zu sprechen. Ich habe zum Beispiel auch mit Migrantöchter, das ist so ein Format vom SWR, behandelt eben Geschichten von Frauen mit Migrationsgeschichte und ich kannte es zum Beispiel aus meiner Community, also African Community, dass man halt über Erkrankungen nicht spricht.
Okay.
Und deswegen war es mir zum Beispiel auch wichtig zu sagen, okay, dass unsere Community auch irgendwie lernen muss, über diese Sachen zu sprechen, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es in meiner Familie diese Fälle von Brustkrebs gab. Vielleicht gab es die, aber weil keiner drüber spricht, weiß ich es einfach halt nicht. Und das rettet Leben, muss man einfach mal so sagen.
Ja, absolut.
Ja, und deswegen war das für mich einfach wichtig, so einen Appell irgendwie auch rauszugeben, sodass man sagt, zum Beispiel auch meine Cousine, die hat zum Beispiel gesagt, ihre Mutter wusste, dass ich Brustkrebs hatte, hat es ihr aber zum Beispiel nicht gesagt. Und sie meinte so, ja, sie ist genauso alt wie ich und sie hat auch eine jüngere Schwester und vielleicht, dass sie mal sagt, ey, geht mal zum Brustkrebs.
Genau.
Zur Vorsorge. Minus hat das und schaut mal, ob ihr das auch habt. Also, dass man dann gar nicht so denkt, sondern weil man das lieber geheim hält, versteckt. Also, das sind so Sachen, wo ich super wichtig fand und finde, dass unsere eigene Community da voll drüber spricht. Also, dieses Tabu existiert ja auch schon in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal.
Ja, immer noch.
Ja, aber halt so African Communities ja komplett. Also da wird ja gar nicht darüber gesprochen.
Ja, finde ich super, dass du da eben auch nochmal so einen Ansporn hattest, dann eben da nochmal auf jeden Fall viel mehr zu tun und eben auch über solche Themen zu sprechen, was auch super wichtig dann eben auch gerade ist. Und weil du ja auch dieses Gen in dir trägst, dass du dann auch oder dass eben deine Familie dann eben auch bewusst sein müsste, dann eben sich dann wirklich auch testen zu lassen und zu schauen, ob sie eben auch dieses Gen in sich tragen dann, ne?
Ja, die haben das auch alle gemacht.
Ah, super.
Zumindest meine Mama und meine Geschwister halt, ne? Und die haben das alle nicht. Da dachte ich dann so, yay.
Super, super schön. Ja, liebe Minosch, wir kommen auch so langsam zum Ende hin des Interviews und ich würde aber noch total gerne wissen, weil du hast das eben auch kurz angerissen, dass du unter anderem auch sehr gläubig bist und deine Mama dann in dem Sinne dann ja auch. Was hat der Glaube für dich bewirkt? Also hat er dir in dieser Zeit vor allem auch Kraft gegeben?
Ja, sehr. Also der Glaube hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und also ich glaube, das verstehen vielleicht Menschen, die halt gläubig sind.
Ich verstehe das.
Ich hatte das Gefühl, dass mich Jesus einfach getragen hat.
So schön.
Und das Abgefahrenste ist, dass meine Mit-Chemopatientin Pfarrerin ist.
Ach krass, guck
das
mal.
Das finde ich schon irgendwie, also da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Da habe ich einfach gemerkt, okay, Gott ist da. Der ist mit mir. Der passt auf mich auf. Obwohl das alles so holprig gelaufen ist, bin ich immer an die richtigen Leute geraten, die mich da unterstützt haben, die mich da supportet haben. Also ich höre von anderen Brustkrebspatientinnen, die zum Beispiel keinen Onkologen haben, den sie immer annehmen könnten.
Ja, ich weiß.
Keinen keinen vielleicht tollen, wie soll ich sagen, Kollektiv hatten an Freunde, Familie, die da einen unterstützt haben. Ja. Da habe ich schon gemerkt, Gott ist sowas von für mich da. Also das hat mich sehr, sehr, sehr unterstützt. Und auch so sehr, dass ich, was das Thema Brustkrebs an sich, was meine Psyche angeht, eigentlich gar kein Thema ist. Also das finde ich auch krass. Es ist auch so, dass zum Beispiel, als ich in Bad Oechsen war, haben die zu mir auch gesagt, du bist sehr stabil, du brauchst keine Therapeutin.
Das kenne ich irgendwoher. Das wurde zu mir auch gesagt. Ich war die Einzige in der Reha, die keine Therapie bekommen hat. Okay, geh ja, dann mal ich wieder.
Ja. Deswegen hat auch ein Arzt im Krankenhaus zu mir gesagt, dass ich den Tumor gespürt habe. Also schon allein, dass ich gläubig bin, führte das darauf zurück. Denn wie gesagt, meine damalige Ärztin hat den nicht mal gespürt beim Tasten. Die Ärztin im Brustzentrum hat ja auch gesagt, wie auch immer du es gespürt hast. Sehr gut, dass du es gespürt hast.
Ja, ist oft dann wirklich so dieser Pizzadienst in dem Sinne, den du dann die Tür aufgemacht hast, also ob dir dann wirklich so einmal die Hand gereicht wurde, dass du genau an dieser Stelle hingucken sollst dann eben oder auch hinspüren sollst dann vor allem auch. Ne?
Ja, weil ich habe diese Geschichte jetzt auch ein bisschen kurz erzählt, weil das war schon ein bisschen crazy. Also es war so, dass ich eigentlich... Ich glaube, ich habe mir eigentlich ein Burrito bestellt, habe eine Stunde gewartet und habe halt die ganze Zeit nur im Bett gechillt. Und dann irgendwann kam die Nachricht, wir können dir doch kein Burrito liefern. Und dann habe ich halt was komplett anderes bestellt. Und dann kam das. Und dann bin ich aufgestanden. Und dann habe ich mich... Also es war irgendwie so...
Ja,
verrückt.
Sollte alles so sein.
Ja, sollte einfach so vom Ablauf her sein. Also deswegen total abgefahren.
Wahnsinn. Liebe Minus, ich würde mich schon mal verabschieden von dir und danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst, dass du uns heute ja ein bisschen mitgenommen hast auf deine Reise dann eben auch. Ich wünsche natürlich von Herzen alles Gute und die letzten Worte gehören jetzt nur dir. Alles, was du jetzt gerne noch sagen möchtest, darfst du natürlich jetzt sehr, sehr gerne tun. Genau, weiter so und ja, vor allem auch gerade das Thema Journalismus, das eben noch viel mehr zu bringen, auch vor allem mehr in die Politik zu bringen, dass da noch viel mehr drüber gesprochen werden muss und vor allem auch viel mehr getan werden muss. Ich danke dir, dass du da warst und ja, danke dir auf jeden Fall.
Ja, danke dir für deine Einladung. Ich glaube, das, was ich einfach nur vielleicht auch an die Krebspatienten, die jetzt zuhören, einfach sagen kann, ist, dass es super wichtig ist, dass ihr euch nicht vergleicht mit anderen Brustkrebspatienten, dass man sich immer bewusst ist, dass jede Diagnose eben individuell ist und jeder auch seine individuelle Prognose hat und dass selbst wenn man jetzt keine Freunde oder so hat, die einen unterstützen, dass es halt einen Sozialdienst gibt, der da ist und der einen supporten kann. Und was ich auch super wichtig finde, auch wenn das vielleicht ein bisschen albern klingt, lasst es zu, krank zu sein. Dieses Narrativ von die starke Krebspatientin, wir müssen das nicht erfüllen. Genau, das war's eigentlich.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein total schönes Interview war mit ganz viel Herz und ganz viel Esprit, dann hoffe ich sehr, dass euch das vor allem auch gefallen hat. Schaut gerne mal bei Minus vorbei und auch bei ihren Projekten. Wir verlinken das natürlich auch gerne alles in den Shownotes. Und ich finde es eine wunderschöne Geschichte, die auch immer wieder zeigt, dass wir an sich auch getragen werden. Auch gerade wenn eben so eine Diagnose im Raum steht, dass man wirklich an die Hand genommen wird, wenn man es auch zulässt und was dieser tiefe Glaube auch an sich geht. Es geht nicht darum, ob du an Gott glaubst, ob du an Buddha glaubst, ob du an die göttliche Quelle dann eben auch oder an Allah oder whatever. Es geht einfach darum, dass du an etwas glaubst, wo du dich festhalten kannst. Und das ist unglaublich wichtig. Und so wie Minus es eben auch gesagt hat, lass es zu, wenn es dir nicht gut geht, lass es zu, wenn du krank bist. Du hast dieses Leben, du hast nur dieses eine Leben. Es ist dein Leben. Also trage auch diese Verantwortung vor allem für dich. Und dementsprechend achte gut auf dich. Ich glaube, das sind die besten Worte hier zum Abschluss. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast, im Dezember vorbeizuschauen bei unserem Adventskalender. Er geht jetzt in die dritte Runde dieses Jahr. Und ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen, die wieder dabei sind. Also auch dafür ein riesengroßes Dankeschön. Ich wünsche dir eine wunderschöne Adventszeit. Ich freue mich schon auf nächste Woche auf meinen nächsten Gast. Ich bin raus und ciao und wie immer, bleib gesund.